Menschen, Themen, heiße Quellen. Der Wiesbaden-Podcast mit Daniela Georgi und Anja Schöpe.
Ja, dann sagen wir herzlich willkommen zur allerersten Folge von
Menschen, Themen, heiße Quellen.
Der Wiesbaden-Podcast. Wir wollen einfach Menschen, die hier in Wiesbaden aktiv sind, als Gäste einladen und über Themen sprechen, die hier in Wiesbaden gerade dran sind, uns umtreiben und diese wunderschöne Stadt voranbringen. Und da sagen wir ganz herzlich willkommen zu einem Gast, den wir heute haben.
Genau, ich freue mich sehr, dass wir heute Frau Buchberger zu Gast haben. Sie ist Stadtelternbeirat in Wiesbaden tätig und wird uns gleich etwas über sich selbst und den Stadtelternbeirat und ihre Aufgaben berichten. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Isabel Buchberger. Ich bin Mutter von zwei Kindern und schon seit Ewigkeiten in der Elternarbeit tätig. Das fing in der Kinderkrippe an, vor ungefähr 18 Jahren fast. Und dann bin ich immer weiter mitgezogen von der Krippe zur Grundschule, von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Und irgendwann war das Thema Delegiertenwahl statt Elternbeirat auf der Tagesordnung. Und ja, da habe ich mich wählen lassen und bin jetzt seit 2019 als stellvertretende Stadtelternbeiratvorsitzende und seit anderthalb Jahren als erste Vorsitzende dabei.
Was sind die Motive? Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich dann über das, was man so als Mutter sowieso zu tun hat, im Stadtelternbeirat?
Ja, das ist richtig. Es ist natürlich noch eine Aufgabe mehr, wie Sie schon sagen. Man hat natürlich auch so eine ganze Menge schon um die Ohren, aber es gibt so viele Themen, die wir täglich sehen als Eltern. Und mir war es einfach wichtig, dort Unterstützung auch zu geben, also im positiven Sinne. Nicht, dass man sich anfängt zu beschweren ständig, sondern dass man einfach auch schaut, wo ist was zu tun und wo können wir was tun, wo können wir was für die Eltern tun, vor allen Dingen, wo können wir auch die Kinder unterstützen und das Personal unterstützen, Kontakte herstellen, uns einfach sichtbar machen.
Ich finde das total großartig. Jetzt habe ich ja selber zwei Kinder im Alter von 6 und 8. Sie sind beide in der Grundschule, aber von daher weiß ich natürlich auch, welche Aufgaben oder welche Herausforderungen sich da so täglich irgendwie in den Weg stellen und denen man vorher gar nicht groß geahnt hätte.
Ja, das ist richtig. Es gibt Dauerthemen, die einem immer wieder begegnen. Also auch von der Grundschule bis jetzt. Mein Sohn, der macht jetzt, hoffe ich, nächstes Jahr Abitur. Die reißen nicht ab. Die sind immer da. Plus dann eben Themen, die zusätzlich um die Ecke kommen. Klar hatten wir jetzt dann auch nochmal von ganz außen das große Thema Corona. Das hat uns nochmal unglaublich beschäftigt. Aber daneben gibt es ja die ständigen Kleinigkeiten an der Schule. Schultoiletten, Sanierung, Elterntaxi, Lehrermangel, Beschwerden, Klassenräume, die nicht instand gesetzt sind. Elternabende, die nicht geführt werden können, Wahlen, die anstehen, Mensaessen, diese ganzen Themen, mit denen beschäftigen wir uns. Und da ist wirklich immer, immer irgendwas zu tun.
Gerade das Stichwort Schultoiletten ist tatsächlich eins, was ich mir in der ersten Woche schon irgendwie entgegengeworfen hat, weil ich doch etwas überrascht war zu erfahren, dass in dem Falle jetzt ein Toilettenpapier auf Nachfrage ausgegeben wird und ich dann erstmal wirklich einen Augenblick überlegen musste, warum das so ist. Aber tatsächlich, man hört es ja auch in verschiedenen anderen Schulen, ist das Thema Vandalismus ja wirklich auf Schultoiletten eines der Themen, die tatsächlich sehr im Vordergrund stehen. Wie gehen Sie damit um? Also Sie sammeln dann die Beschwerden und was machen Sie dann als Stadtelternbeirat?
Also wenn wir kriegen Beschwerden, viele oder ja einige Beschwerden und natürlich geht es erstmal darum, so ein bisschen abzuklopfen, für mein Dafürhalten, wie sind die äußeren Bedingungen, also wie ist der Zustand tatsächlich, wie ist die Pflege, wie ist die Reinigung, wie ist das aufgestellt. Wenn das aber alles in Ordnung ist, dann muss man natürlich auch mal schauen, was an der Schule selber passiert. Und ja, ich gebe Ihnen völlig recht, das ist erschreckend, auch für das Budget. Welche Kosten für die Artikel, die in dem Zusammenhang damit stehen, aufgewendet werden müssen und wie, ja, manchmal wirklich respektlos auch, und da muss ich leider unsere eigenen Kinder jetzt hier auch ins Boot bringen, damit umgehen. Und die Schulen, die da wirklich teils hilflos gegenüberstehen, denn das ist natürlich auch eine brisante Situation, eine räumliche Situation. Und deswegen muss man einfach schauen, mit den Schulen vielleicht auch Konzepte entwickeln. Und da sind die mitunter sehr kreativ, dass die Kinder untereinander auch so ein bisschen sensibilisiert werden. Und das ist sowieso, finde ich, der beste Ansatz, wenn die Kinder aufeinander schauen und miteinander da sorgsam in den gemeinsamen Bereichen umgehen.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich habe, glaube ich, es war in Mainz ein Beispiel von der Schule gehört. Es ist natürlich in Wiesbaden immer schlecht, das Mainz als Beispiel heranzuziehen, aber in dem Falle fand ich es tatsächlich ganz pfiffig, weil die Direktorin versucht hat, die Kinder durch Eigeninitiative dazu zu bringen, dass sie selber ein Auge darauf haben und selber eigenverantwortlich sich darum kümmern, dass diese Schultoiletten in einem ordentlichen Zustand sind und tatsächlich auch Maßnahmen angedroht hat, die ergriffen werden, wenn das nicht der Fall ist. Und diese Selbstkontrolle, genau das, was Sie eben angesprochen haben, ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, so wie es funktioniert. Wenn diese intrinsische Motivation da ist, seine eigenen Räumlichkeiten irgendwie sauber zu halten, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Ansatz.
Ja, wir haben auch gute Ansätze von der SV festgestellt, die also wirklich da ganz aktiv mit wunderschönen Plakaten einfach dafür werben und auch, ich sage jetzt mal, Schüler, Schülerinnen nah sprechen. Die Schule und die Schulgemeinschaft muss da, glaube ich, aktiv werden. Ich glaube, von außen kann man gar nicht mehr so viel tun ansonsten. Ja.
Ich finde das gut, dass wir mit so einem Thema anfangen, weil Sie ja auch schon gesagt haben, es geht nicht darum, jetzt irgendwie sich zu beschweren und immer nur Beschwerden weiterzuleiten, sondern wirklich konstruktiv auch etwas zu verbessern.
Meine Erfahrung ist, dass ich wirklich damit auch weitergekommen bin. Also in jedem Sektor, mit wem auch immer, wir haben es ja auch mit den Ämtern und der Politik und so weiter zu tun. Und es ist immer in meinen Augen zielführender gewesen, in den Dialog zu gehen und vorwurfsvoll konstruktiv versuchen, die Sachen anzugehen. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich auch manchmal ein bisschen Dampf und sagen, so geht das jetzt hier.
Perfekte Überleitung. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gar nichts. Das gehört ja auch mit zur Aufgabe. Was sind denn so aktuelle Themen gerade, die im Fokus stehen, wo Sie ein bisschen Dampf machen müssen?
Wir haben uns sehr eingeklinkt beim ÖPNV. Also gerade jetzt hinsichtlich der eingeschränkten Busfahrpläne im letzten Jahr. Wir haben eine große Umfrage gemacht. Das machen wir ganz gerne, dass wir mal die Elternmeinung einholen. Da sind wir einfach in einer guten Position. Wir haben den Zugang zu allen Eltern. Wir haben gute Verteiler und wir können dann einfach eigentlich ein breites Bild einholen. Und das wird auch gewertschätzt und wir können damit dann wiederum an die Zuständigen treten. Also da haben wir uns sehr stark dafür gemacht, dass die Kinder wieder mit den Bussen in die Schule und von der Schule nach Hause fahren können, denn die Alternativen, sprich Eltern fahren, sind in unseren Augen natürlich nicht akzeptabel. Wir waren jetzt auch zum Thema Radfahren sehr aktiv, auch da eine Umfrage gemacht und haben geschaut, wie können die Kinder mit dem Rad zur Schule fahren und was stimmt alles nicht, was passt alles nicht hier. Weil so, wir haben festgestellt, ein Drittel der Eltern sagt, die Radwege sind zu gefährlich, es gibt zu wenig Abstellmöglichkeiten an den Schulen. Und mit diesen Ergebnissen können wir dann eben weiterarbeiten. Und dann haben wir uns schwer eingeklinkt in dem 1:1-Projekt, das Thema Digitalisierung, was aber natürlich sowieso ein ganz, ganz großes Thema ist, nicht nur hier in Wiesbaden, sondern allgemein.
Genau, ein Stichwort nochmal ÖPNV aufgreifen. Das war auch tatsächlich etwas, was uns sehr umgetrieben hat, diese eingeschränkte Busverbindung. Jetzt haben wir am Beispiel des Wiesbadener Ostens jetzt nochmal 2 Buslinien, die komplett eingestellt wurden, was natürlich gerade da, wo sozusagen sowieso mehr Bedarf besteht, das Ganze nicht verbessert. Diese Elterntaxis, das sehen wir tatsächlich auch, das ist einfach ein Riesenproblem. Und da, glaube ich, muss man auch in den gemeinsamen Dialog mit allen Beteiligten treten, um auch die Eltern nochmal zu sensibilisieren und auch nochmal aufzuzeigen, was es denn bedeutet, wenn sie da alle ihre Kinder sozusagen mit dem Auto vor der Tür abwerfen. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, wie man sowas lösen kann, also es gibt ja gewisse Zonen, die eingerichtet werden können, wo man die Kinder rauslassen darf und dann woanders eben nicht, oder auch Projekte wie Elternlotsen, dass sich dann wirklich Eltern dahinstellen und Verkehr dann bei gefährlichen Straßenübergängen regeln, sodass eben die Angst vieler Eltern genommen werden kann, die Kinder eben nicht bis direkt vor die Schultür zu fahren. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil ich tatsächlich nicht den Eindruck habe, dass es sich an der Stelle irgendwie groß verbessert, eben durch eingeschränkten Busverkehr eher noch ins Gegenteil verkehrt.
Das Thema Elterntaxi beschäftigt mich auch schon seit der Grundschule. Also auch da habe ich vor der Schule gestanden und saure Zitronen verteilt und mit Eltern versucht zu sprechen. Und es sind auch oft uneinsichtige Eltern, die vorfahren. Gerade in den Grundschulen ist es meines Erachtens nicht vonnöten. Die Kinder können eigentlich alle laufen. Es gibt mittlerweile das Projekt Besser zur Schule, wo wirklich Schulwege analysiert werden, wo es Pläne gibt, wo man genau sehen kann, wie das Kind den besten Weg zur Schule nehmen kann. Also hier wird wirklich auch viel getan, finde ich. Die Stadt ist wirklich bemüht, aber man kommt natürlich nicht dagegen an. Man erreicht die Eltern nicht da, wo man sie erreichen müsste. Umso wichtiger, da bin ich ganz bei Ihnen, ist der gute Ausbau des ÖPNV. Es ist sehr bedauerlich, dass die beiden Linien weggefallen sind. Gerade die Linie 35, die auch für eine Schule eine große Wichtigkeit hat. Also auch da haben wir, ja, sind wir dran, sage ich mal, versuchen, dass das irgendwie vielleicht wieder möglich ist. Wir kriegen da sehr viele Elternbeschwerden tatsächlich, weil das eben auch für die Schule oder für die Schulwahl sehr relevant ist. Gleichzeitig haben wir aber auch, was eine positive Nachricht war, dieses WI-15-Ticket bekommen, was nun äußerst attraktiv ist, von dem wir hoffen, dass die Kinder das einfach mehr nutzen, weil das wirklich ein guter Preis für eine große Leistung ist. Ja.
Und wenn Sie sagen ÖPNV, Sie sind da dran, also wie kann man sich das konkret vorstellen? Bei wem sind Sie dran und was genau tun Sie, um da was zu erreichen?
Mittlerweile haben wir uns eigentlich einen ganz guten Pool an Zuständigen aufgebaut. Wir stehen im guten Kontakt zu den Ämtern. Das heißt, mir ist es auch möglich oder uns ist es möglich, einfach mal dort anzuklopfen. Das heißt, wir schreiben an das Dezernat, wir schreiben Pressemitteilungen, die wir verteilen. Wir gehen in den Ausschuss Mobilität, in den Ausschuss Schule und Kultur und wir machen uns da bemerkbar auch immer wieder, wenn das notwendig ist. Das sind unsere Mittel, die wir machen können. Also die Presse ist natürlich da eine ganz große Hilfe und eben die Anwesenheit, soweit es uns möglich ist. Wir sind natürlich auch nur alle Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen und da geht eben nur, was geht, ja. Um auch Schulen zu unterstützen, wenn es möglich ist. Also ich sehe wirklich große Bemühungen und schwere Wege, auch die Schulen zu meistern haben. Also, und da ist Lehrerinnenmangel nur ein Punkt wahrscheinlich. Wir haben das ganz große Thema 2026, der Rechtsanspruch für die Betreuung ab der ersten Klasse. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und wenn wir da vielleicht auch irgendwas zu beitragen könnten, wäre es vielleicht auch schön, ja.
Gerade beim Thema Ganztag ist auch einfach noch unglaublich viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Also wenn ich mich jetzt in meinem Freundeskreis umhöre, auch das Thema, wer muss eigentlich die Angebote schaffen? Also dass der Jugendhilfeträger ja der eigentlich Zuständige ist, das wird ja oftmals gar nicht so wahrgenommen.
Also ich mache das ja nun schon ein paar Tage und ich glaube, ich habe es immer noch nicht so ganz vollständig verstanden, weil es sehr kompliziert ist, weil wir ganz viele verschiedene Formen der Betreuung haben, vor allen Dingen an den Grundschulen, plus die Profilierung, plus den Pakt, plus die selbstständigen Schulen oder eben der Träger. Und dann wird das sehr kompliziert. Das fällt auch den Eltern schwer, die oft nicht wissen, wer ist denn überhaupt mein Ansprechpartner. Ist es jetzt die Schule, ist es der Träger, ist es das Schulamt? Die wissen das einfach nicht und ich kann das durchaus nachvollziehen. Und das ist auch, glaube ich, die Krux, dass wir so eine Bandbreite haben, die sicherlich auch gut ist, weil wir ja auch in unterschiedlichen Quartieren unterschiedliche Schwerpunkte setzen müssen. Aber das macht es natürlich für die Eltern noch schwerer, das zu verstehen. Und wenn die Grundschulen sich jetzt auf den Weg machen müssen, alle eine Betreuung anzubieten, da haben wir ja wieder das Thema, es kommt vom Bund übers Land hier rein und jetzt muss umgesetzt werden. Da stehen alle vor einer ganz großen Herausforderung.
Zumal Wiesbaden da noch manchmal anders agiert. In anderen Städten ist ja, sagen die Horte sind ja da Rechtsanspruch erfüllend. In Wiesbaden ist das ja nicht so geplant. Das ist ja auch nochmal eine Besonderheit, die man auch einfach wissen muss, die natürlich auch zu Unsicherheiten führt. Und deswegen verstehe ich Ihre Aufgabe ja auch ein Stück weit so, dass Sie auch ein Sprachrohr sind, um auch Informationen zu kanalisieren und zwischen den Beteiligten weiterzugeben, um da eben auch Ängste zu nehmen.
Ja, also wir versuchen die Eltern ein Stück weit auch aufzuklären oder es irgendwie transparent zu machen. Leider erreichen wir natürlich nicht immer alle Eltern. Das würde ich mir wünschen, wenn das noch ein bisschen mehr wäre, aber wahrscheinlich gibt es immer diese Quote, die man nicht erreicht. Das ist beim Thema Betreuung so natürlich. Das ist aber auch beim Thema Übergänge, was auch immer ein ganz großes Thema hier in Wiesbaden ist. Also der Wechsel von der 4. in die 5. Klasse, die große Anwahl, wer kommt wohin oder nicht. Und da bemühen wir uns wirklich redlich. Wir haben auch Online-Infoabende da dann veranstaltet für interessierte Eltern, einfach um da ein bisschen aufzuklären, weil auch die Schule damit teilweise überfordert ist.
Das droht uns tatsächlich auch nächstes Jahr, diese Frage. Und ich muss sagen, ich habe da schon auch ein Stück weit Respekt davor, weil man ja wirklich einfach auch eine Vielzahl an verschiedenen Schulen hat, die alle unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und da sich selber dann rauszufischen, was ist sozusagen gut und was nicht und wo muss ich wann hin und ja.
Das ist ein Riesenthema für die Eltern, wobei wir immer sagen, also es gibt keine schlechte Schule in Wiesbaden. Also man kann überall gut zur Schule gehen. Das muss man wissen. Man verbaut sich auch nichts. Das ist das Schöne bei unserem Schulsystem. Es ist so unglaublich durchlässig. Also selbst wenn die erste Entscheidung vielleicht langfristig nicht die richtige war, kann man immer noch was draus machen. Das finde ich jetzt wiederum sehr beruhigend. Was wir so ein bisschen feststellen, ist die Tendenz der Gymnasialwahl, der großen Gymnasialwahl und der bisschen Vernachlässigung der anderen Schulformen, was wirklich schade ist. Es gibt ja keine Hauptschulen mehr. Ja, dann kann man diesem ganzen Spektrum nicht ganz so Genüge tragen.
Sicht und aufgrund Ihrer Erfahrung die eigentliche Ursache, dass das sich so hartnäckig hält. Weil Sie haben ja völlig richtig gesagt, unser Schulsystem lässt ja auch andere Wege zu, ohne dass man irgendwie ein Ziel nicht erreichen kann, wenn es vielleicht nicht gerade irgendwie ein Medizinstudium ist oder so. Aber selbst in die Oberstufe und zum Abitur kann man ja auch gehen, auch wenn man nicht im Gymnasium begonnen hat. Das ist meine Frage. Wie erklären Sie sich diesen hartnäckigen Trend trotzdem?
Das ist eine sehr gute Frage und ich habe auch oft und lange drüber nachgedacht. Ich habe manchmal die Vermutung, dass Eltern vermeintlich glauben, dass wenn man das Kind nicht aufs Gymnasium schickt, dass dann alle Wege verbaut sind. Also dass man damit wirklich die Weichen stellt für alles Weitere, für den ganzen weiteren Weg und dass es keine Alternativen gibt, die auch nur annähernd adäquat wären. Bei uns in Wiesbaden, wobei das wahrscheinlich auch zu übertragen ist auf andere Städte. Und die anderen Schulformen, also die IGS, die Realschulen oder auch die verbundenen Haupt- und Realschulen, müssen sehr, sehr viel Werbung machen und sich sehr engagieren. Und das tun sie wirklich großartig. Also wir haben so gute andere Schulformen neben den Gymnasien noch. Ich habe das Gefühl, das kommt nicht wirklich an bei den Eltern. Und vielleicht auch noch dieses Denken, mein Kind soll auf jeden Fall einen besseren Schulweg einschlagen als ich.
Mit zunehmenden Generationen ja schwierig wird, weil wir sind ja
da haben Sie
aus
absolut
der Zeit,
recht.
Wo die Elterngeneration quasi noch die Nachkriegsgeneration ist und damit das eigentlich, oder auch die Kriegsgeneration, damit schon sehr, sehr selten war, dieser Weg. Das ist ja inzwischen vorbei. Also die Eltern unserer Kinder jetzt haben ja durchaus auch schon erwähnenswert andere Möglichkeiten
gehabt. Das ist richtig. Und dennoch haben wir, also ich möchte jetzt keine falsche Zahl in den Raum schmeißen, aber ich glaube roundabout 50%, auf jeden Fall, die immer auf das Gymnasium gehen. Und der Rest verteilt sich eben auf die anderen Schulformen, die großartige Arbeit leisten.
Ja. Die Problematik, die wir an vielen Schulen haben, zieht sich ja quer durch. Da muss man, also da kann man gar keine Grenze ziehen, Gymnasium oder Real- oder Hauptschule. Also wenn ich jetzt mal an bauliche Mängel beispielsweise denke, sind ja die einen genauso wie die anderen betroffen. Das ist mit Sicherheit auch ein Themenbereich, der sie wahrscheinlich auch sehr umtreibt, ne?
Also das Highlight habe ich leider ja noch nicht ganz miterlebt. Das war dann dieses Bündnis Sanierung. Ich glaube 2017 hatte sich das damals, glaube ich, gegründet. Und seitdem muss ich sagen, fließt wirklich für mein Dafürhalten viel Geld in den Schulen. Aber also wir haben große Listen, die wir dann auch sehen können oder besprechen dürfen. Und da wird eine ganze, ganze Menge gebaut und gemacht und saniert. Aber es ist halt auch was aufzuholen. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwann mal auf ein Level kommt. Also ich bin wirklich guter Dinge, weil ich sehe, dass das viel getan wird. Aber es ist natürlich auch noch einiges im Argen. Und gerade an den Grundschulen ist natürlich das Problem, dass sie meistens nur eine begrenzte Zeit da sind. Das heißt, ein Grundschulalter von 4 Jahren langt oft nicht aus, zu sehen, was passiert dann wirklich. Und dann entsteht auch oft der Eindruck, es passiert überhaupt gar nichts. Aber wir haben natürlich viele alte Substanzen hier in Wiesbaden.
Definitiv. Also da gibt es auch Schulsporthallen, die dann irgendwie sagen, die sehr alt sind und dementsprechend
einen
maroden Zustand. Mhm. Aber wir haben natürlich auch Neubauten. Also wenn ich jetzt mal an die Wickerbach-Grundschule denke, die ja neu gebaut wurde und trotzdem, glaube ich, eine Deckenlampe heruntergefallen ist.
Das ist jetzt, meine Kinder waren auf der Schule. Ich habe den Neubau nicht mehr erlebt, obwohl ich ihn eigentlich hätte noch erleben müssen, aber es hat sich etwas verzögert. Und als die Schule dann stand, waren schon so 2, 3 Sachen, die dann passiert sind, die nicht hätten passieren dürfen. Es ist alles gut ausgegangen, aber das erschreckt natürlich schon. Was ich auch lernen durfte, ist, dass alles viel länger dauert, als man das vielleicht so gerne haben möchte. Also man braucht viel Geduld und oft kriege ich dann auch Anfragen und dann mach doch mal und warum ist denn jetzt noch nicht? Und da muss ich immer ein bisschen beschwichtigen, weil das sind einfach Prozesse, die lange dauern und da sind ein paar Jahre sind da leider gar nichts.
Richtig. Was so solche Mängel angeht oder solche Vorfälle an Schulen, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die sich Politik insgesamt sozusagen auch als Hausaufgabe geben kann, auch mal kritisch nachzufragen, warum ist denn etwas passiert oder wieso ist denn da, geht es da nicht vorwärts? Und das ist ja auch Aufgabe dann des Schulausschusses. Sie sagen ja auch, da versuchen sie nach Möglichkeit teilzunehmen, wo man genau auch mal über solche Vorfälle reden muss, um einfach zu gucken, was ist da passiert? Kann man es erreichen, dass es zukünftig nicht mehr passiert? Das ist ja ganz wichtig, weil in dem Fall ist es gut gegangen.
Ja.
Aber wer weiß, ob es beim nächsten Mal wieder gut geht, weil so eine Deckenlampe, wenn die runterkracht, das ist ja wirklich schon... Das ist ja nicht zum Lachen. Und von daher, glaube ich, ist es gut, wenn man auch von allen Seiten dann guckt, was kann man ändern, was kann man besser machen und wie kann man auch Abläufe vielleicht so optimieren, dass sowas einfach nicht mehr passiert.
Wir haben monatlich eigentlich Sitzungen und wir haben das Glück, dass wir auch die Ämter einladen, die auch kommen, sprich das städtische Schulamt, das Dezernat teilweise und auch das staatliche Schulamt. Und wir haben mittlerweile wirklich auch eine Liste an Schulen, wo wir dann immer wieder abfragen, wie der Stand der Dinge ist und quasi da am Ball bleiben und nachfragen und schauen einfach, was passiert. Und das wird aber auch ernst genommen und nachverfolgt. Also wir kriegen dann zwischendurch auch mal so einen Report, wenn sich was getan hat. Aber ja, diese Instandsetzungen dauern halt sehr lang. Und beim Neubau muss man eben schauen. Klar, auch gebunden an Vergaberecht und so weiter, da kann man sich auch nicht immer alles aussuchen.
Ja. Sie haben vorhin auch die Digitalisierung als eins der brennenden Themen genannt. Was brennt denn da am meisten oder was sind so die Kernpunkte?
Die Eltern wünschen sich natürlich eine gute Ausstattung in den Schulen. Sprich, dass wir einfach Internet haben, dass die Schulen angebunden sind, dass man da digital arbeiten kann. Das ist ja auf dem Weg und das ist auch nahezu abgeschlossen, aber auch das hat lange gedauert. Das hängt aber natürlich auch an vielen Faktoren. Wir haben parallel das Thema hier in Wiesbaden mit dem iPad für die eigentlich 5. Klassen, was sich seit Ende November 2021 zieht. War natürlich auch mehreren Umständen geschuldet. Und da sind einfach die Eltern wünschen sich schon, dass die Kinder auch digital aufwachsen in den Schulen, aber nicht rein digital. Also das stelle ich immer wieder fest, dass ganz wichtig ist, dass jetzt nicht das iPad einfach da das Heft ersetzt, sondern dass es so ein Miteinander ist. Und das scheint mir auch an den Schulen so in den Konzepten gut durchgearbeitet zu sein, dass man sagt, man beschränkt es auf gewisse Fächer. Und ich glaube, das trifft auch so die Meinung der Eltern. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie dieses Projekt hier in Wiesbaden vorangeht. Wir haben ja leider in der Novelle des Schulgesetzes des Hessischen einen kleinen Dämpfer diesbezüglich bekommen, weil die digitale Ausstattung oder das digitale Endgerät quasi unter die Lehrmittelfreiheit dann fällt. Beziehungsweise es ist, wir haben immer gesagt, in einem Zug mit dem Taschenrechner und der Stricknadel quasi von Elternseite zu beschaffen. Wir haben uns immer gewünscht, dass vielleicht mehr Kinder flächendeckend ausgestattet werden. Denn so haben wir jetzt hier in Wiesbaden, wenn wir jetzt mal hier bei unserer schönen Stadt bleiben wollen, die Thematik, dass Wiesbaden da vorangeschritten ist und gesagt hat, wir machen was. Aber in anderen Städten ist das eben nicht der Fall. Und es wäre natürlich schön, wenn das kein Flickenteppich über Hessen ist, sondern einheitlich wäre.
Auch ja. Also ich sehe, Sie haben da einen bunten Blumenstrauß an Aufgaben und Themen, die Sie da so bearbeiten müssen. Das ist wirklich, also ist schon beeindruckend. Und Sie sagten ja auch also ehrenamtlich, wie groß ist der Stadtelternbeirat? Wie viele Personen sind das?
Also ich glaube, gewählt sind wir mal so um die 30 mit den Ersatzmitgliedern. Wir sind im Vorstand zu 5. Und ich sage jetzt mal, das ist so das Kernteam plus die netten Helfer, die uns viel zuarbeiten und mich oder uns noch unterstützen. Aber es konzentriert sich natürlich doch auf wenigen Schultern. Und ich wünsche mir natürlich immer noch ein bisschen mehr Engagement. Ich verstehe natürlich auch die Eltern, die keine Zeit dafür haben. Ja, ich möchte da wirklich gerne Werbung für machen. Alle 2 Jahre sind Wahlen und nächstes Jahr steht die neue Wahl an. Ja, es ist so schön, weil wir mittlerweile einen Status quo erreicht haben, wo wir wirklich auf Augenhöhe hier in der Stadt, so ist zumindest mein Empfinden, kommunizieren können mit allen Zuständigen. Und ich weiß das sehr zu schätzen und es wäre schade, wenn man das nicht weiterführen würde oder könnte, ja.
Vielleicht zum Schluss, wenn eine Fee vorbeikommen würde und sagen würde, in einem Jahr von heute, was sind so die zentralen Wünsche, die Sie abgeben würden? Sagen, wenn das dann erledigt wäre, das wäre toll.
Wo fange ich an?
Machen wir eine eigene Podcast-Folge zu.
Nein, also ich glaube, es ging mir hauptsächlich um die Ausstattung an den Schulen für die Kinder. Und da spreche ich wirklich von der Lehrkraft bis zu großen Mensen, zuverlässigen Caterern, am besten sogar noch Frischküchen, das wäre ein Traum, und einem guten Support mit einer anständigen Betreuung, das wäre, glaube ich, mein Wunsch, ja.
Danke, dass Sie die beantwortet haben, die Frage. Mir war klar, dass es eine Herausforderung ist.
Wünschen darf man ja.
Man hat gesehen oder gehört eher vielmehr, wie vielfältig die Aufgaben sind. Und ich finde das wirklich beeindruckend. Es ist wichtig, dass es Menschen machen, also weil es einfach, glaube ich, auch genug zu tun gibt. Und deswegen finde ich es großartig, dass Sie die Verantwortung dafür übernehmen, weil es ist ja wirklich auch Verantwortung. Dann auch noch Zeit hatten, sich heute mit uns zusammenzusetzen und einfach mal zu berichten, was Sie so machen und was so die Herausforderungen sind. Also da ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank. Also ich mache es wirklich gerne. Ich habe auch wirklich schöne und gute Erfahrungen gemacht. Also es ist die Sache dann auch wert gewesen, muss ich wirklich sagen.
Jetzt sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Und wir hoffen, Sie sind auch wieder das nächste Mal dabei.
Genau, wir freuen uns.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.